Meine Freunde, ich sage euch, wir müssen in unsere Bibeln schauen und sehen, was Jesus predigte. Denn das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Er war ein Bote des Neuen Bundes und Gott sandte ihn vom Himmel mit einer Botschaft. Warum haben wir diese Botschaft verloren? Ich möchte euch auf Christus hinweisen. Ich möchte euch auf eure Bibel hinweisen. Ich möchte euch dazu anleiten, dem zu glauben, was ihr mit euren eigenen Augen in eurer Bibel seht.
Hallo zusammen und willkommen zu Das Leben und die Lehren von Jesus Christus. Beginnen wir mit einer Frage. Brauchen wir wirklich noch eine Sendung über Jesus? Seit Christus vor fast 2000 Jahren starb, war Jesus Thema von tausenden Büchern und Artikeln, Predigten, Podcasts, Fernsehsendungen. Er ist auf T-Shirts, Plakatwänden, Postkarten, in der Werbung, auf Tweets, Halsketten etc. Es gibt eine wahre Flut an Informationen über Jesus Christus. Sie haben also wahrscheinlich schon alles gehört, was es zu wissen gibt, oder? Aber was, wenn das, was Sie über Jesus Christus und seine Lehren für wahr hielten, gar nicht wahr ist? Was, wenn es nicht in der Bibel steht? Oder was, wenn die Bibel etwas sagt, das genau das Gegenteil ist, von dem, was Sie für wahr gehalten haben? Nehmen wir zum Beispiel die Geburt Jesu Christi oder sein Geburtsdatum, dass er angeblich am 25. Dezember geboren wurde. Und als Christen feiern wir seinen Geburtstag jedes Jahr an Weihnachten. Ist es nicht das, was wir tun sollen? Ist das aber wahr? Haben die frühen Christen diesen Feiertag begangen? Wurde er überhaupt am 25. Dezember geboren? Sie haben wahrscheinlich auch von der Mutter Jesu Christi gehört, Maria, die durch eine unbefleckte Empfängnis göttlich geschwängert wurde und uns wurde gesagt, dass sie den Rest ihres physischen Lebens in jungfräulicher Reinheit verbrachte. Ist das aber wahr? Oder hatte Jesus Christus viele Brüder und Schwestern? Kam er aus einer großen Familie? Was ist mit dem physischen Erscheinungsbild von Jesus Christus? Ich meine, das ist ziemlich eindeutig, oder? Sein Aussehen ist ikonisch, richtig? Langes, welliges Haar und ein sehr sanftes, leise gesprochenes, fast weibliches Wesen. Aber wird Jesus Christus in der Bibel so beschrieben? Oder ist es das, wie der Mensch denkt, dass er beschrieben werden sollte? Sie haben wahrscheinlich auch von dem Evangelium gehört, das Jesus predigte. Einfach gesagt, jeder, der Jesus als Christus annimmt, wird automatisch gerettet und kommt nach dem physischen Tod sofort in den Himmel. Und all die Nicht-Geretteten, was Milliarden und Abermilliarden von Menschen wären, sind zu ewiger Qual im Höllenfeuer verdammt. Beschreibt Gott so seinen Zweck und Plan für die Menschheit in der Bibel? Ist es das, was Jesus Christus lehrte? Jesus sagte, und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Das steht in Johannes 3. Was bedeutet das? Kein Mensch ist in den Himmel aufgestiegen? Ist es das, was Christen heute glauben und lehren? Ihnen wurde wahrscheinlich beigebracht, dass das irdische Wirken Jesu Christi wie ein Kreuzzug zur Seelenrettung war. Dass er verzweifelt versuchte, die Welt zu retten. Und was geschah danach? Nun, die 12 Apostel gingen überall hin und predigten über Christus, richtig? Und die Kirche wuchs von Tausenden auf Millionen an. Und heute ist sie die größte Religion der Welt, oder zumindest ganz vorne mit dabei, mit etwa 2,5 Milliarden Anhängern. Aber sind diese 2,5 Milliarden Menschen wahre Christen? Sind sie alle wahre Christen? Folgen sie den Schritten Christi? Bleibt das Wort Gottes in ihnen? Und wenn das der Fall ist, ich meine, es gibt Milliarden von Christen. Was ist mit den Milliarden, die nie behauptet haben, Christen zu sein, die keine Christen sein wollen, die einer anderen Religion angehören? Beinhaltet Gottes Plan und Absicht auch jene, die Muslime, Hindus oder Atheisten sind? Sie haben wahrscheinlich auch gehört, dass mit Jesus auch Gottes Gesetz ans Kreuz genagelt wurde und dass Christi Tod uns von der Last befreit hat, Gottes Gesetze halten zu müssen. Ist das wahr? Wenn ja, warum sagte Jesus, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen? Er sagt, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das steht in Matthäus 5, Vers 17. Der Grund, Jesus sagte, denkt nicht so. Weil so viele Menschen genau das denken. Sie denken, Gottes Gesetz wurde an den Pfahl genagelt. Sie denken, im Evangelium geht es um Jesus Christus. Vieles von dem, was die Menschen über Christus und seine Lehren glauben, stammt, wie Sie im weiteren Verlauf der heutigen Sendung sehen werden, nicht aus der Bibel. Es ist nicht biblisch. In dieser Sendung werden wir die einzige verlässliche Informationsquelle über Jesus Christus und seine Lehren sorgfältig prüfen, und das ist die Heilige Bibel. In dieser Sendung werden wir Sie mit Schriftstellen überfluten und wir hoffen, dass Sie sich Ihre Bibel holen und mitlesen. Studieren Sie mit uns. Erforschen Sie die Schriften, wie Jesus es uns ermahnt hat. Prüft alles, wie der Apostel Paulus befahl. Wir müssen die Bibel kennen. Was ist mit der Geburt Jesu Christi? Damit fangen wir an. Die Bibel sagt nichts über ein bestimmtes Datum für seine Geburt, aber wann immer es war, es kann nicht am 25. Dezember gewesen sein. Das mag Sie jetzt schockieren, weil wir einfach so vieles als gegeben annehmen. Nun aber, wie könnten all diese Glaubensgemeinschaften falsch liegen? Sie beziehen ihre Wahrheit doch aus der Bibel, oder? Nun, in diesem Fall nicht. Lukas. Kapitel 2, Vers 8 besagt, dass bei Christi Geburt in derselben Gegend Hirten auf dem Feld lebten und nachts Wache über ihre Herde hielten. Der Grund, warum das wichtig ist, ist, dass Hirten im alten Palästina ihre Herden in den Wintermonaten traditionell drinnen hielten. Christus wurde also geboren, als die Tiere, die Herden, im Freien waren. Es war also nicht im Dezember. Aber wenn man das beiseite lässt, und das ist ein ziemlich wichtiges Detail, hat Jesus Christus nie befohlen, seinen Geburtstag zu feiern. Und außerdem feierten die frühen Christen, die Christen des Neuen Testaments, kein Weihnachten. Und Weihnachten wird übrigens in der Bibel gar nicht erwähnt. Christus befiehlt uns jedoch, den Jahrestag seines Todes zu begehen. Und wir wissen, wann das war. Wir kennen das Datum, wir kennen den Namen des Festes. Es heißt Passa. Und wenn man ins Neue Testament schaut, in diesem Fall zunächst in den 1. Korintherbrief 11. Wir wagen uns aus den Evangelien heraus, hier und da, aber größtenteils möchte ich Ihnen so viele Schriftstellen aus den Evangelien wie möglich präsentieren, damit Sie wissen, was die Bibel über Jesus sagt, damit Sie wissen, was Jesus lehrte, damit Sie wissen, was das wahre Evangelium ist. Aber im Fall von Paulus Schreiben hier in 1. Korinther 11 und er schreibt dies im Jahr 55 nach Christus, im Vorfeld des Passafestes und der Tage der ungesäuerten Brote und das ganze Buch eigentlich, hat das als Thema. Und Paulus sagt es den Brüdern Gottes, fast ein Vierteljahrhundert nach Christi Kreuzigung. So hat Jesus das Passafest begangen. Hier ist, was wir tun sollten, um diesem Beispiel zu folgen. Folgen die Menschen heute diesem Beispiel? 1. Korinther 11, Vers 23 sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. Dies war die Nacht vor seiner Kreuzigung. Was bedeutet das? Man kann darüber übrigens in den Evangelien nachlesen. Matthäus 22, Johannes 13 und so weiter. Vers 24 sagt, und als er gedankt oder darüber gebetet hatte über das Brot, brach er es. Dies war also ungesäuertes Brot, das Jesus Christus in kleine Stücke brach. Und er sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Tut dies, um meiner zu gedenken, um dieses Opfer zu würdigen, das bald für euch erbracht wird, um jener letzten, qual zu gedenken, jener Geißelung, den Schlägen und der Kreuzigung. Vers 25. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das bedeutet nicht, dass wir es oft tun sollten. Es ist nur zu dieser Jahrestagszeit, einmal im Jahr, zum Passafest. Und wenn man es tut, erinnert man sich an seine letzte Misshandlung und seinen Tod. Man gedenkt seiner. Und jedes Jahr ist es das, woran Gottes Plan oder die Feste, die uns auf diesen Plan hinweisen, uns erinnern. Ich habe hier eine wunderbare kleine Broschüre. Sie heißt Heidnische Feiertage oder Gottes Heilige Tage. Welche davon stehen in der Bibel? Welche sollen wir einhalten? Dies ist von Herbert Armstrong und es wird Ihnen helfen zu verstehen, was die Bibel sagt. Über einige der heiligen Tage, die den meisten Menschen in der traditionellen christlichen Welt völlig unbekannt sind, wegen der Dinge, die sie angenommen haben oder die sie sogar gelehrt wurden. Er nimmt den Kelch, er aß und er sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Und dann Vers 26, das ist 1. Korinther 11. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist ziemlich eindeutig die Anweisung dort, die Gebote. Es ist interessant, dass von den drei Hauptereignissen im Leben Christi, seiner Geburt, seinem Tod, seiner Auferstehung, von diesen dreien die Bibel uns nur eines zu gedenken befiehlt, seinen Tod, sein Opfer. Das traditionelle Christentum feiert die beiden anderen, wie ich bereits in Bezug auf das Datum sagte. Ich meine, sie liegen falsch, der Zeitpunkt ist falsch. Aber warum feiern so viele seine Geburt und seine Auferstehung? Und gerade das, wovon Gott sagt, das tut zu meinem Gedächtnis, wird ignoriert. Das verrät einem ein wenig über die menschliche Natur, das Herz des Menschen. Es ist gegenüber Gott, seinem Gesetz, seinen Lehren und seiner Wahrheit feindselig. Das können Sie in Römer 8, Vers 7 lesen. Sie finden es auch in Jeremia 17, Vers 9. Kommen wir zurück zu diesen weit verbreiteten Mythen. Was ist mit der Jungfrau Maria, der Mutter Jesu Christi? Ist es wahr, dass sie göttlich empfangen hat? Ja, das ist wahr. Sie empfing dieses Kind, das ihr Erstgeborener war, von Gott. Das wird in der Schrift ganz deutlich hervorgehoben. Aber hat sie danach, nachdem sie den Sohn Gottes geboren hatte, den Rest ihres Lebens in jungfräulicher Reinheit verbracht? Tatsächlich hatte sie viele Kinder und viele sehr religiöse Menschen, denen gefällt diese Wahrheit überhaupt nicht. Das steht in Matthäus 13. Lassen Sie mich zuerst Matthäus 1, Vers 25 vorlesen. Es heißt, dass Josef sie nicht erkannte. Er erkannte Maria nicht. Das heißt sexuell, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er nannte ihn Jesus. Während der Schwangerschaft mit Jesus erkannte er sie also nicht im ehelichen, im sexuellen Sinne, aber danach tat er es. Und dann lesen wir in Matthäus 13, Vers 53. Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er davon und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sich entsetzten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Machttaten? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Sie kannten ihn, er war ein Einheimischer und sie nahmen einfach an, nun, das kann niemand Großes sein. Er ist der Typ von nebenan. Er ist der Sohn des Zimmermanns, beachten Sie noch etwas. Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und man kann sich das griechische Wort für Brüder ansehen, es ist Adelphos. Und es bedeutet Brüder. Schlicht und einfach, es bedeutet Brüder. In Judas 1 bezieht er sich auf Jakobus. Judas tut das, er bezeichnet Jakobus als seinen Bruder. Es gibt also andere Schriftstellen, die besagen, dass Jakobus und Judas Brüder waren. Und genau hier in Matthäus 13 steht, dass dies Brüder von Jesus Christus waren. Beachten Sie Vers 56. Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er denn dies alles? Wie kann das dann sein? Er hatte mindestens drei Schwestern, vier Brüder werden erwähnt. Eine große Familie, eine sehr große Familie. Und die Leute versuchen das einfach abzutun, indem sie sagen, nun, hier sei von Christus Cousins oder seinen Jüngern die Rede. Aber schauen Sie sich Verse wie Johannes 2, Vers 12 an. Dort wird ein Unterschied gemacht zwischen den Brüdern Jesu Christi. Das wären die Brüder oder die Geschwister. Und zwischen seinen Jüngern, die Schüler, die er nach Gebet und Fasten die ganze Nacht auswählte. Wir werden in künftigen Sendungen näher auf einiges davon eingehen. Aber bleiben wir doch bei diesen Mythen. Was ist eigentlich mit dem Aussehen von Jesus Christus gemeint? Was wird gemeinhin gemalt oder ist in der Sixtinischen Kapelle zu sehen? All diese religiösen, diese ikonischen religiösen Bauwerke auf der ganzen Welt. Und dann die Bilder dieses langhaarigen, weibisch aussehenden Individuums. Ist das die Wahrheit der Bibel? Jesaja 53, Vers 2 sagt, er schoss auf, das ist eine Prophezeiung über Christus. Er schoss auf, vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Mit anderen Worten, er war nur ein gewöhnlich aussehender Jude seiner Zeit. Er stammte aus der Linie Davids, geboren von der Jungfrau Maria, wie wir sahen. Aber dann schaut man in andere Teile der Bibel wie das, was Paulus in 1. Korinther 11, Vers 14 sagt, und er sagt dort, wenn ein Mann langes Haar hat, ist es eine Schande. Es ist eine Schande für ihn. Glauben Sie, Paulus hätte das geschrieben, wenn Jesus Christus langes Haar gehabt hätte? Es ist eine Schande für einen Mann, langes Haar zu haben. Das ist die Wahrheit der Bibel. Und wenn Sie das nicht akzeptieren wollen, nun, Sie sind ein freies Wesen. Aber wie gesagt, wir werden Ihnen Schriftstellen entgegenhalten und hoffentlich denken Sie darüber nach. Und fragen oder prüfen Sie sich selbst, ob Sie wirklich in den Fußstapfen Christi wandeln, in der Wahrheit der Bibel. Johannes 8, Vers 32 sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit befreit uns von Täuschung. Sie führt uns aus der Finsternis ins Licht. Beachten Sie 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Nun, Sie können es sich später ansehen. Aber dort steht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden. Und dann werden all diese ungerechten Typen aufgezählt. Einer davon ist Weichling. Weder Weichlinge werden das Reich Gottes erben. Jesus war nicht weibisch. Er war kein Hippie. Jesus war ein Zimmermann. Jesus verbrachte einen großen Teil seines Lebens im Freien. Seine Haut war wettergegerbt aufgrund seines Berufs. Er war ein starker, maskuliner Mann. Er war die Art von Mann, die in den Tempel ging, als die Geldwechsler dort waren, und er schnappte sich ein paar Stricke, machte eine Peitsche und fing an, diese Geschäftsleute zu vertreiben, die in Gottes Haus Geld verdienen wollten. Christus schrie und sagte, ihr habt dies in eine Räuberhöhle verwandelt, während er Tische umstieß. Lest es nach. Es steht in Johannes 2. So stellt diese Welt Jesus Christus nicht dar. Ganz und gar nicht. Und wenn man in die Bibel schaut, ich meine, die Bibel sagt nun mal nicht alles, was wir vielleicht gerne über das Aussehen von Christus wissen würden. Aber wir wissen, allein durch die paar Schriftstellen, die ich Ihnen heute genannt habe, ich meine, Viehpeitschen, Tische umwerfen und so weiter. Er war zornig. Es gibt übrigens etliche Verse, die davon sprechen, wie Jesus Christus die Pharisäer zurechtweist. Er war wirklich sehr wütend, ja sogar empört darüber, dass sie so selbstgerecht waren, als er tatsächlich die Hand eines Menschen heilte, die jahrelang verdorrt gewesen war. Und diese Pharisäer sagten, dass er den Sabbat brechen würde. Oh, übrigens, Christus hielt den Sabbat ein. Das heben wir uns für eine spätere Sendung auf. Lukas 2, Vers 40. Nun, wie ich meinen Schülern regelmäßig sage, steht in der Bibel nicht viel Zeit und ein Neunt über diesen Zeitraum, vom 12. bis zum 30. Lebensjahr, als Christus seinen Dienst begann. Aber hier ist eine kleine Zusammenfassung. Vers 40 von Lukas 2 sagt, das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade lag auf ihm. Er wuchs, er wurde stark! Er hatte einen starken Charakter. Er befolgte Gottes Gesundheitsgesetze perfekt. Er war bei bester Gesundheit, körperlich und geistig. Er wanderte in den Hügeln, die Sie hinter mir sehen, rund um den See Genezareth. Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Er wuchs an Weisheit und Statur. Dies ist der Christus der Bibel. Dies ist der Jesus Christus, der in einem gottesfürchtigen Haushalt aufwuchs, mit einem Stiefvater, der, bis er starb, und er starb offensichtlich Jahre vor der Kreuzigung, sein Heim leitete. Er war das Oberhaupt des Hauses, und als er seine Frau erkannte, ich spreche jetzt von Josef und Maria, hatten sie eine große Familie. Und die Familie ist in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament, aufgeführt, sogar namentlich genannt. Lassen Sie uns kurz über die Botschaft sprechen, die Jesus Christus verkündet hat. Man hat Ihnen wahrscheinlich gesagt, es sei eine Botschaft über ihn selbst, eine Botschaft über Jesus Christus. Aber was sagt die Heilige Schrift? Johannes 12, Vers 49, Christus sagt, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Ich bin nicht hier, um mich selbst zu verkünden. Johannes 1, Vers 18 besagt, dass Christus kam, um den Vater zu verkünden, um die Familie Gottes zu verkünden, um diese Vater-Sohn-Beziehung zu verkünden, in die die Menschheit hineingeboren werden kann. Römer 8 sagt, dass Jesus der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Viele weitere Familienmitglieder, Geschwister, Kinder, überall im Neuen Testament. Man sieht Vater-Sohn, Christus, die Braut, die Christus heiratet, die Kinder, die in die Familie kommen. Das liegt daran, dass Gott eine Familie ist. Gott ist eine Familie. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt auf einige dieser anderen Lehren oder Unterweisungen eingehen, aber heute möchte ich nur versuchen, die Mythen zu entlarven, die überall verbreitet sind. Beachten Sie Markus 1, wo es um die Botschaft Christi geht. Markus 1, Vers 1, dort heißt es, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Hier ist der Anfang. Markus kommt direkt zum Punkt. Evangelium bedeutet gute Nachricht, und wir werden in wenigen Augenblicken sehen, was diese Botschaft der guten Nachricht war und ist. Aber dieser Vers, das Evangelium von Jesus Christus, lautet in vielen modernen Bibelübersetzungen der Anfang des Evangeliums über Jesus Christus. Ich meine, das ist ein gewaltiger Unterschied. Nun, was ist es? Ist es das Evangelium von Christus, mit anderen Worten das, was er lehrte, oder geht es um ihn? Nun, wenn man Johannes, diesen Vers aus Johannes 12, hiermit zusammenfügt, sieht man, dass die modernen Übersetzungen es falsch machen. Und das ist Absicht, denn sie wollen, dass es im Evangelium um Jesus geht, statt um das, was Jesus gepredigt hat. In Vers 11 heißt es, und da geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und dann ging er in die Wüste und fastete 40 Tage lang. Und dann kam es zu diesem titanischen Kampf der Zeitalter mit Satan, dem Teufel. Das können Sie in Matthäus 4 und Lukas 4 nachlesen. Und zu jener Zeit, als er dort den Teufel besiegte, qualifizierte er sich, König in Gottes Reich zu sein, das bei der Wiederkunft Christi auf diese Erde errichtet und begründet werden wird. Und so viele Menschen auf der Welt verstehen das auch nicht. Sie glauben es nicht. Sie haben die Wahrheit verwässert. Sie haben die schlichte Wahrheit der Bibel vergessen. Beachten Sie Vers 14. Dort steht, nachdem aber Johannes der Täufer, gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die New International Version sagt, er verkündete die gute Nachricht, was Evangelium bedeutet, aber sie sagen nur, von Gott die gute Nachricht von Gott verkündend. Mit anderen Worten, sie lassen das Reich Gottes einfach weg. Das ist es, was das wahre Evangelium ist. Es ist die gute Nachricht vom bald kommenden Reich Gottes. In Lukas 4, Vers 43, ich sagte ja, ich würde Ihnen eine Flut von Schriftstellen nennen. Ich hoffe, Sie werden sie lesen und studieren. Jesus sagt dort, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen. Das Evangelium vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Er sagte, ich muss das tun. In 1. Korinther 2 sagt Paulus, ich war entschlossen, die Wahrheit über Jesus Christus zu predigen, seine Kreuzigung, seine Auferstehung. Wir müssen in unserem Denken mehr von diesem Müssen und dieser Entschlossenheit haben. Ich werde tun, was Gott zu tun befiehlt. Ich werde dem Beispiel folgen, das Jesus selbst für mich gegeben hat. Ich erwähnte vorhin diese kleine Broschüre, heidnische Feiertage oder Gottes Festtage. Wenn Sie kein Exemplar davon haben, rufen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm an und fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar an. Alles, was wir in dieser Sendung anbieten, ist kostenlos und unverbindlich. Melden Sie sich bei der Gelegenheit für unseren Bibelfernlehrgang mit 36 Lektionen an, den Armstrong College Bibelfernlehrgang. Wenn Sie die Bibel kennenlernen wollen, wenn Sie die Wahrheit der Bibel verstehen wollen, ist dieser Kurs mit 36 Lektionen unbezahlbar. Ich meine, man könnte gar keinen Preis dafür festlegen. Ihnen wird eine Lektion zugeschickt oder ein paar davon, sobald Sie fertig sind, machen Sie einen kurzen Test oder ein Quiz und machen dann mit den nächsten vier weiter. Den ganzen Weg hindurch. Bis zur Lektion 36 und Sie erhalten diesen großartigen Überblick und auch viele wichtige Details, während Sie die Heilige Bibel kennen und sogar lieben lernen. Nun, das ist alles, wofür wir in der heutigen Sendung Zeit haben. Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie dabei waren und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen.
Studieren Sie heidnische Feiertage oder Gottes heilige Festtage. Welche? Um die Entscheidung zu verstehen, die alle Christen zwischen den Traditionen der Menschen und der Wahrheit Gottes treffen müssen. Melden Sie sich für den 36 Lektionen umfassenden Armstrong College Bibelfernkurs an, um ein unerschütterliches geistiges Fundament in der Bibel aufzubauen. Unsere gesamte Literatur ist kostenlos erhältlich, ohne Kosten oder Verpflichtung für Sie. Bestellen Sie jetzt